Die Kraft der Auferstehung, so soll das Thema heute lauten. Es geht ja darum, dass etwas Übernatürliches für uns Menschen zumindest passiert ist. Und wer kann das überhaupt fassen und glauben, dass so etwas möglich ist? Dass ein Mensch von sich aus bestimmt, jetzt stehe ich auf von den Toten. Wir wissen, dass das bei uns Menschen gar nicht möglich ist, auch gar nicht denkbar. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das die Endstation. Und der Weg zurück zum Leben ist völlig unmöglich. Die Bibel betont es im Neuen Testament ganz besonders und sehr, sehr intensiv, dass jeder Gläubige, der sich zu Jesus hält und der an Jesus glaubt, die Kraft der Auferstehung auch erfahren hat. Wir lesen uns im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 20. Wegen dem Zusammenhang fange ich schon ein paar Verse früher an. Und zwar ab Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, auch den Geist der euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hier wird gesagt, dass der Herr Jesus, als er auferstanden ist, nicht einfach so auferstanden ist, sondern dass da eine Kraft gewirkt hat. Und die gleiche Kraft, die da in dieser Situation gewirkt hat, die hat auch, so heißt es hier in Vers 19, an uns gewirkt, die wir gläubig sind. Das ist auch erstaunlich, dass eine Kraftwirkung Gottes einen Menschen aus dem Totenreich herauszieht, die gleiche Kraft in unserem Leben, in deinem Leben auch geschehen ist. Unfassbar. Wir lesen 2. Korinther 13, Vers 4. 2. Korinther Kapitel 13, Vers 4. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, der Herr Jesus, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Wir lesen weiter in Philipper Kapitel 3, Vers 8 bis 11. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Hört hin, der Glaube bewirkt die Gerechtigkeit. Und jetzt hört hin, was in Vers 10 steht. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus identifiziert sich hier sein Leben, seine Erfahrung mit der Kraft der Auferstehung, die bei Jesus damals gewirkt hat, genauso auch in seinem Leben. Eine letzte Stelle, Kolosser Kapitel 2, Vers 12. Ich lese ab Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der in ihn aus den Toten auferweckt hat. Wieder, die Kraftwirkung Gottes, die in unser Leben hineingewirkt hat, ist die gleiche, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Ihr Lieben, wie äußert sich diese Kraftwirkung Gottes bei der Auferstehung in unserem Leben? Wo ist das zu sehen? Wir haben diese Stelle heute schon gelesen, zumindest eine Passage. Ich möchte, um das ein bisschen zu verdeutlichen, nochmal aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 lesen. Die erste Begegnung, die der auferstandene Herr Jesus hatte mit der Maria Magdalena. Johannes Evangelium Kapitel 20 von Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich. Ihr Lieben, verzeiht, ich habe mich verstanden, nicht Vers 1, sondern Vers 11. Entschuldigt, ich lese Johannes Evangelium Kapitel 20 von Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesus gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihm: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hatte. Jesus begegnet ihr ganz allein und ganz persönlich. Und das war die erste Begegnung, die der auferstandene Herr Jesus mit einem Menschen hatte. Sie erkennt ihn zuerst nicht, erst als er ihren Namen ruft und ausspricht: Maria, da wendet sie sich um und erkennt, es ist ihr Meister. Wir denken an Johannes Evangelium, wo der Herr sagt: Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und genauso war es hier auch. Maria hat es sofort erkannt und wusste, das ist ihr Herr, das ist ihr Meister. Ihr Lieben, Jesus begegnet auch dir ganz persönlich und spricht dich mit Namen an. Das ist das Besondere am Evangelium, dass es kein kollektives ist. Natürlich gibt es die Gemeinde, wo wir als eine Gemeinschaft zusammenkommen als Gläubige. Aber dennoch ist der Herr Jesus dir ganz persönlich zugänglich. Versteht ihr, wir müssen uns nicht einer Gemeinschaft anschließen, um irgendwie daran teilzuhaben, an dem Heil. Sondern Jesus kommt zu dir ganz persönlich und bietet dir das Heil an. Und er sagt: Hier bin ich. Er spricht deinen Namen aus und du hast die Wahl zu entscheiden. Und so wie er dir ganz persönlich begegnet, so wird er dich auch im Leben ganz persönlich begleiten. Noch einmal, natürlich wirst du in die Gemeinde gestellt, aber zudem hast du diese ganz persönliche Beziehung zu ihm. Und das ist das Besondere an dem Evangelium. Wo ist jetzt hier genau die Kraftwirkung Gottes zu sehen? Ihr Lieben, bei Maria wissen wir, dass sie den Herrn Jesus kannte. Und wie gesagt, als der Herr Jesus ihren Namen ausgesprochen hatte, hat sie ihn sofort identifiziert und wusste, das ist ihr Herr. Wie sieht das heutzutage aus? Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes und er nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir stecken jetzt in einer Zwickmühle, denn wie kann ein Toter etwas Lebendiges annehmen? Wenn ein Mensch tot ist, ist er für etwas Lebendiges überhaupt nicht empfänglich. Es ist unmöglich, dass er an irgendetwas Lebendigem teilhat, denn er ist tot. Also erklärt mir bitte, wie es möglich ist, dass ein Mensch sich zu dem lebendigen Gott bekehrt. Dass er sich entscheidet: Herr Jesus, ich möchte mit dir leben, und dass sein Leben sich tatsächlich dann verändert. Wie ist das möglich? Epheser Kapitel 2, Vers 5, da sagt Paulus das noch deutlicher. Er sagt: Wir, die wir tot waren durch die Übertretungen, und er bringt es noch mal auf den Punkt, vor dem Leben mit Jesus waren wir tot, geistlich tot, da war nichts. Ein Toter ist für etwas Lebendiges nicht empfänglich. Wenn also ein Mensch zu einem Leben mit Gott fähig gemacht werden muss, muss zuvor die Kraft der Auferstehung in diesem Menschen wirken. Und das ist das Geheimnis. Könnt ihr euch das erklären, wie ein Mensch zu Jesus kommt, der doch geistlich tot ist? dass er auf einmal das Evangelium versteht, dass ein Mensch begreift, ich bin ewig verloren, ich nehme dich aber, Herr Jesus, als meinen Retter an. Wie ist das möglich, wenn er doch tot ist? Die Kraft seiner Auferstehung ist da schon in ihm wirksam. Und wenn er dann durchdringt zu einem Leben mit Jesus, da ist die Kraft seiner Auferstehung vollends wirksam gewesen. Das ist das Geheimnis an diesem Evangelium. Deswegen kann Paulus auch sagen, wir, die wir tot waren, gleichzeitig aber auch im Epheserbrief, wir haben die Kraftwirkung Gottes, mit der er in Jesus gewirkt hat, die ist auch an uns wirksam geworden. Das ist erstaunlich. Ein Mensch, der die meiste Zeit ohne Gott gelebt hat, jetzt aber irgendwie erkannt hat, dass er Gottes Kind ist, ist ein Beweis für die Kraftwirkung Gottes. Und dieser Beweis, der ist nicht irgendwie von Umständen abhängig, sondern der ist in diesem Menschen drinne. Meine Kinder werdet ihr nicht so schnell davon überzeugen können, dass sie nicht mehr meine Kinder sind. Denn sie wissen es und dieses Wissen ist in ihrem Denken, in ihrem Leben so eingefleischt, so fest verwurzelt, weil sie damit auch groß geworden sind. Sie nennen mich täglich Papa. Und gleichermaßen ist es auch bei einem Kind Gottes. Wenn er durchdringt zum Leben durch die Kraft der Auferstehung, kommt der Heilige Geist in sein Leben. Und was tut er laut Römer Kapitel 8? Er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, du brauchst keinen zusätzlichen Beweis mehr. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und mit diesem Wissen kannst du als Kind Gottes dann leben. Dieser Mensch, der hat genau die gleiche Gewissheit, wie ein Kind diese Gewissheit hat, das ist mein Vater, das ist meine Mutter. Genau die gleiche Gewissheit hat auch ein Kind Gottes, der durch die Kraft der Auferstehung zum Leben hindurchdringt, die gleiche Gewissheit hat er auch. Er weiß, ich bin Kind Gottes. Auch wenn er noch gar nicht viel vom Evangelium verstanden hat, wenn er noch nicht viel aus dem Wort Gottes gelesen hat, gar keine große Erkenntnis, aber in seinem Herzen, in seinem Innersten ist das Zeugnis, du bist ein Kind Gottes. Und wie äußert sich diese Kraft seiner Auferstehung jetzt im alltäglichen Leben? Denn wir haben gesehen, ein Mensch, der geistlich tot ist, da ist nicht mehr viel zu holen. Da ist nichts mehr zu erwarten. Aber die Kraft der Auferstehung wirkt in dem Herzen dieses Menschen und er dringt durch zum Leben aufgrund der Kraft seiner Auferstehung. Und jetzt lebt der Mensch als ein Kind Gottes. Wir lesen es im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und dieses Wort ist so genial, das muss jedes Kind Gottes auswendig können. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur. Das ist der Charakter der Auferstehung. Das zeichnet das Auferstehungsfest aus. Denn Jesus, er war anzusehen wie ein Mensch, den konnte man nicht mehr anzusehen, er war völlig verunstaltet. Und das heißt in der Bibel, dass man ihn gar nicht ansehen konnte, man hat das Gesicht von ihm verborgen. So schlimm war das. Aber als er auferstanden ist, ist etwas Neues entstanden. Und diesen gleichen Gedanken hat Gott, der Vater, durch Jesus Christus auch uns zugedacht. Bedeutet, wenn wir zum Leben durchdringen, sind wir dafür verantwortlich, dass Neues entsteht. Den ersten Schritt, den ersten Akt hat Gott bereits gemacht, denn wir sind eine neue Schöpfung. Und jetzt geht es darum, dass wir in unserem Leben immer wieder Neues schaffen. Wie kann sowas aussehen? Wie äußert sich das konkret? Die Bibel hilft uns da. Sie sagt in Römer Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ein Mensch ist gar nicht so in der Lage zu lieben, wie Gott es kann und sich das vorstellt. Und wir merken selbst, dass wir sehr begrenzt sind und dass die Liebe sehr schnell schwindet, je länger wir mit einem Menschen zu tun haben. Das hat gar nicht mal in erster Linie was mit dem Menschen zu tun, sondern mit uns selbst, weil wir nicht in der Lage sind, endlos zu lieben. Und an dieser Stelle heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und die Liebe schafft Neues. Wie ist das möglich, dass zwei Menschen circa über 20 Jahre oder auch länger verheiratet sind und sich immer stärker aneinander binden? Und dass die Liebe nicht abnimmt, sondern dass sie eher größer wird, dass die Liebe nicht abgenutzt, auch nicht verbraucht ist, sondern dass die Liebe stärker und intensiver wird. Kann man das erklären? Das ist der Charakter Gottes. Gott ist Liebe. Und die Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Und durch die Liebe entsteht immer wieder Neues. Und wir können Menschen lieben, die wir vorher absolut abgelehnt haben. Deswegen sagt Gott uns auch, segnet, die euch fluchen, weil wir sind als Kinder Gottes in der Lage dazu. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist ein Beispiel, wie die neue Kreatur, wie das Neue, wie etwas Neues, wie eine Auferstehung in unserem Leben aussehen kann. Du kannst Menschen lieben, da wo alles abgenutzt ist. Aber du bist in der Lage zu lieben und Neues entstehen zu lassen. In Hebräer Kapitel 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach. Für mich ist das ein sehr schönes Bild, wenn Streit und Zwietracht gewesen ist und dann Frieden stattfindet. Und jeder, der das schon erlebt hat, und die meisten von uns gehören dazu, die wissen, dass dann etwas wie Neues entsteht. Man ist motiviert, den Weg jetzt zusammen weiterzugehen. Das Alte ist vergangen. Versteht ihr, da ist Frieden geschlossen worden und jetzt geht man und es ist ein Gefühl, etwas Neues erlebt zu haben. Und das ist auch der Charakter der Auferstehung. Etwas Neues entsteht. Etwas Neues steht auf. Und so ist das auch unsere Verpflichtung, ihr Lieben, als Kinder Gottes, wenn wir uns dazu zählen und wenn wir daran glauben, dass wir Frieden in unserem Leben schaffen. Durch die Kraftwirkung seiner Auferstehung sind wir in der Lage dazu, Frieden zu schaffen, uns um Frieden zu bemühen. Und das liegt an uns, dass wir auch diesen Frieden nachjagen. Weiter lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18. Ein Vers weiter. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wenn Menschen sich versöhnen, entsteht was Neues. Wir haben das Amt, den Dienst der Versöhnung bekommen. In dieser Übersetzung heißt es, uns ist der Dienst der Versöhnung gegeben. In anderen Übersetzungen heißt es das Amt der Versöhnung. Ähnlich wie bei dem Frieden ist es auch hier. Jeder, der sich mal zerstritten hat und wo dann wirklich echte, aufrichtige Versöhnung stattgefunden hat, der spürt, dass da etwas Neues entsteht. In der Ehe erlebt man das immer wieder, dass wenn man sich versöhnt, dann ist man neu motiviert, nach vorne zu gehen und es ist wie ein Antrieb, der einem da irgendwie nach vorne bringt. Es entsteht etwas Neues. Auch hier der Charakterzug der Auferstehung. Etwas Neues entsteht. Als Gott uns durch die Kraft der Auferstehung, mit der auch in seinem Sohn wieder zum Leben erweckt hat, uns zum neuen Leben auferweckt hat, hat er uns auch dazu bestimmt, die Auferstehung zu leben. Und die Auferstehung, die wir in unserem Leben erfahren haben, die muss sich zeigen im Alltäglichen. Die Liebe haben wir ausgegossen in unseren Herzen, die ist ausgegossen. Jagt dem Frieden nach, wir sind in der Lage dazu. Wir haben den Dienst der Versöhnung, leben wir auch den Dienst der Versöhnung. So dass immer wieder in unserem Leben etwas Neues entsteht und dass unser Leben davon gekennzeichnet ist, es entsteht immer was Neues. Ich wünsche uns, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, die Kraft seiner Auferstehung. Es spielt keine Rolle, ob du das gespürt hast oder nicht. Das Wort Gottes sagt, durch den Glauben haben wir es erlebt. Und durch den Glauben ist die Kraft seiner Auferstehung auch in uns wirksam geworden. Und jetzt geht es darum, diese Wirksamkeit auch im alltäglichen Leben zu zeigen. Und ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen. Ich möchte gerne beten. Lasst uns aufstehen dazu. Und wenn jemand beten möchte, kann er dies gerne tun. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du deinen Sohn von den Toten auferweckt hast durch die Kraftwirkung der Auferstehung, durch deine Kraftwirkung. Und es ist erstaunlich zu lesen, dass die gleiche Kraft auch in unserem Leben gewirkt hat, die wir glauben dürfen. Du hast dich aus Gnade uns offenbart. Und in deinem Wort heißt es, dass du uns aus lauter Güte zu dir gezogen hast. Es sind nicht wir, die wir uns dazu bestimmt haben, sondern es ist deine Gnade, deine Güte, dein Erbarmen über jeden Menschen. Ich bitte dich für die Menschen, die dich nicht kennen und die nicht in einer Beziehung mit dir leben, dass sie dieses erkennen, dass du mit der Kraftwirkung der Auferstehung auch in ihrem Leben wirken kannst, sodass alles neu wird und dass sie dieses Neue auch in ihrem Leben erfahren und auch leben. Möchte dich bitten für die Menschen, die dich kennen und in einer Beziehung mit dir leben, dass uns dieser Gedanke neu bewusst wird. Wir sind dafür da, dass wir diesen Charakter ausleben, dass in unserem Leben die Kraftwirkung der Auferstehung auch zu sehen ist und dass Menschen das erfahren, spüren und sehen und erkennen können. Bitte segne uns im Nachdenken. Amen. Wir nehmen Platz.